Ich hoffe, du hast einen ganz wunderbaren, fantastischen Muttertag dieses Jahr. Der Podcast Die Leserinnen trägt hoffentlich dazu bei, denn wir sind Teil des Happy Fucking Mother's Day Podcast Festivals zum kritischen Muttertag, denn was für eine komische Art von Feiertag soll das hier eigentlich sein? Grüße gehen raus an Verbittert Talentlos, Lila Podcast, Revolution und Ferien, Clitoria's Secret und Frauenleben. All diese Podcasts sind Teil des Festivals. Hör dir unbedingt auch ihre Folgen an. Wir sprechen heute über ein Thema, bei dem das Patriarchat besonders hart kickt. Ja, ich habe mir nicht vorstellen können, dass es so krass ist. Wir sprechen über den Kunstbetrieb, wie tief das Patriarchat hier wirklich bis in jede kleinste Ader die Finger drin hat. Du kannst es dir nicht vorstellen, aber wer es sich vorstellen kann, das ist Saskia Beiler, meine Gästin. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Dr. Saskia Beiler, in dieser besonderen Folge von Die Leserinnen.
Hallo, liebe Christine, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und ja, bin ganz gespannt.
Du bist meine Gästin zu einem großen Themenkomplex und wenn ich hier auf meinen Vorbereitungszettel schaue, dann bin ich mal gespannt, wohin es uns heute treibt, denn wir sprechen heute über das weite Feld der Kunst, Frauen und Kunst. Und das passt eigentlich sehr gut zum Muttertag, finde ich, weil man bekommt unglaublich viel Kunst geschenkt zum Muttertag oder auch künstlerische, poetische Ergüsse, die man da genießen darf. Und uns Frauen und gerade Müttern wird aber der Weg in der Kunst eher sehr schwer gemacht. Genie ist immer mit Männern verbunden und du bist beruflich da knietief drin. Du bist Forscherin, Autorin, Kuratorin und zwar an der Schnittstelle zwischen Care, zeitgenössischer Kunst und strukturellen Veränderungen. So beschreibst du dich selbst. Finde ich, klingt schon mal super spannend. Du hast letztes Jahr deine Doktorarbeit abgeschlossen, wo es um die Vielschichtigkeit der Beziehung zwischen Kuration und Care geht. Ich habe es auch hier selbst gekauft.
Sehr schön.
Ist in englischer Sprache erschienen. Caring Infrastructures, Transforming the Arts Through Feminist Curating. Und du bist auch Aktivistin. Du hast schon eine Ausstellung in Stuttgart auch kuratiert und daraus ist Mothers, Warriors and Poets entstanden, eine Verbindung von Kunstschaffenden.
Genau, also das Kollektiv Mothers, Warriors and Poets, das gibt es seit 2020 und ich bin 2022 da dazugestoßen. Und es ist genau ein Zusammenschluss von 5 KünstlerInnen und KuratorInnen, die eben durch künstlerische, diskursive Formate einerseits Sichtbarkeit für KünstlerInnen, die eben auch Mütter sind, herzustellen und aber auch ja, gesellschaftliche Rollenbilder zu hinterfragen und auch strukturelle Veränderungen herbeizuführen. Genau.
Also ich habe ja deine Doktorarbeit nicht ganz in Gänze gelesen, aber in Stichworten und in Kapiteln. Und da stehen unglaublich viele Sachen drin. Und was ich besonders spannend fand, war, dass du den Ansatz feministisch noch mal viel weiter fasst und auch in der Geschichte der Kuration eigentlich auch noch mal wühlst, wie sich das entwickelt hat. Das fand ich irre spannend, weil das viel tiefer war als das, was ich erwartet hatte. Also ich dachte, es ist vor allem ich bin eine alte Power-Feministin, ja, be your own boss. Das lege ich immer mehr ab, zum Glück. Also I've come a long way. Aber am Anfang denkt man immer, es geht um Empowerment, aber eigentlich, wie du Care-Infrastruktur und Kunst und Kuration begreifst in dem Buch, ist ja viel größer und es ist viel tiefer greifend als nur, wir müssen Strukturen schaffen, wo Frauen und Care-Arbeit oder Care-Arbeitende im weiteren Sinne auch am Kunstbetrieb teilnehmen können, sondern auch der Kunstbetrieb an sich ist Care-Arbeitend. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich glaube, ich würde gern ein klein bisschen zurückgehen, weil ich mir jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt hier HörerInnen haben, die vielleicht gar nicht wissen, was ist überhaupt eine Kuratorin oder ein Kurator. Und dann würde ich da gerne einmal kurz einhaken und dann würde ich zu deiner Frage kommen. Weil das ist tatsächlich ein bisschen sperriger Begriff und viele Leute können sich gar nicht so konkret vorstellen, was das eigentlich ist. Und traditionell ist ein Kurator, eine Kuratorin die Person, die in einem Museum eine Ausstellung konzipiert, also sich Themen überlegt oder KünstlerInnen aussucht und zu denen eine Ausstellung macht. Das heißt, das Konzept, die Anordnung im Raum, wie die Werke gezeigt werden und so weiter. Und der Begriff, also das Wort kuratieren, kommt aus dem lateinischen curare, sich kümmern, Sorge tragen. Und historisch betrachtet war das eben ein Begriff, der sich auf das Kümmern um Kunstobjekte, um Sammlungsbestände bezogen hat. Und ich und aber auch andere verwenden den Begriff eigentlich jetzt erweitert. Also, dass es nicht nur eben um dieses Kümmern um Kunstobjekte geht, sondern auch wirklich um die sozialen Bezüge, um die Kontexte, die sich darum entspinnen. Und ich spreche deswegen zum Beispiel von einem relationalen Kuratieren. Auch das ist ein sperriger Begriff, aber für mich bedeutet er, dass im Fokus letztendlich auch Beziehungsnetzwerke stehen. Also wenn ich mir eine Kunstinstitution anschaue, dann geht es mir nicht nur eben um die Sammlungsbestände oder um die Objekte, die ausgestellt werden, sondern auch um die Beziehungen zwischen zum Beispiel den KünstlerInnen, die ausstellen, zwischen den Menschen, die in der Institution arbeiten und den Publikumsgruppen. Und deswegen begreife ich das eher sozusagen als ein Ökosystem, wo dieses Kuratieren, also das Sorge tragen für diese soziopolitischen Prozesse viel mehr Raum einnimmt. Und da sind wir dann an diesem Care-Begriff, an so einer Care-Ethik, wo es nämlich darum geht, überhaupt einmal anzuerkennen, dass alle Menschen Fürsorge empfangen und Fürsorge geben. Und das ist einfach, das braucht weiterhin ein Umdenken gesamtgesellschaftlich, aber auch im Kulturbetrieb, dass wir eben nicht diese Einzelgängerinnen sind, diese autonomen Subjekte, die irgendwie völlig losgelöst von anderen funktionieren, sondern es geht eigentlich darum, bei dieser feministischen Care-Ethik und auch bei meinem Ansatz des Kuratierens, dass wir alle voneinander eigentlich abhängig sind. Also ne, im Fachdiskurs spricht man dann von Interdependenzen zum Beispiel, ja. Das heißt, dass dieser Gedanke der Fürsorge, der oft irgendwie als so Nischenthema irgendwie auch abgetan wird im gesellschaftspolitischen Diskurs, letztendlich zentral ist, weil keiner von uns kann ohne Care existieren. Davon, das ist das, was uns überhaupt ja erwachsen werden lassen konnte. Und gleichzeitig ist es auch was, was uns das ganze Leben begleitet. Und wir sind immer in verschiedenen Care-Konstellationen. Also egal, welches Alter wir haben, brauchen wir emotionale Nähe, Zuneigung, Zeit mit anderen, um uns gut zu fühlen, um gut in der Welt zu sein. Das heißt, dieser Gedanke, dass wir alle irgendwie zuallererst einfach Menschen sind, die Bedürfnisse haben, ist vielleicht und absurderweise irgendwie der radikale Gedanke dieses feministischen Kuratierens, weil es nämlich nicht darum geht, jetzt nur zu zählen, ach, wie viele BesucherInnen haben wir denn oder wie toll sieht denn eigentlich dieses Foto aus von dieser Ausstellung und passt das gut in mein Portfolio, sondern es geht wirklich darum, welche Begegnungsräume können letztendlich geschaffen werden. Und welche Zugänge auch neu geschaffen werden. Das heißt, dieses Kuratieren als eine fürsorgende Praxis ist auch ein Fürsorge, also ein Sorgen darum, dass Menschen in der Kunstinstitution teilhaben können. Und da kommen wir dann zum Thema Gleichstellungs-, Gleichberechtigungsfragen im Kultursektor. Aber ich möchte gar nicht zu lange auf einmal sprechen, aber das war das, wo ich gern kurz ausholen wollte, um so einen Grundstein zu legen, vielleicht dazu, wo wir jetzt ja heute drüber sprechen können.
Aber das finde ich super spannend, weil ich finde das Thema Kunst so interessant, weil ich ja selber damit so wenig Berührungspunkte habe, aber natürlich super interessiert bin. Also ich meine, Kunst ist immer interessant, ja. Man schaut es sich aus ästhetischen Gründen an und auch versucht, Bilder zu interpretieren und steht davor und denkt sich, was wollte der Künstler oder die Künstlerin damit sagen? Und mit der minimalen Allgemeinbildung, die man so hat, versucht man dann irgendwie sich Dinge zu erschließen. Man geht im Urlaub gern ins Museum und stellt sich, also ich habe mir eine kuratierende Person immer so vorgestellt, das ist jemand mit einem schwarzen Rollkragenpulli, vielleicht auch mit einer coolen Hornbrille. Und es hat viel mit Hierarchie auch zu tun. Du schreibst ja auch,
Klasse,
es
also.
hat sich in den 70er Jahren, nee, Moment, in den 60er Jahren war der Kurator dann nicht mehr nur der Caretaker of Objects, sondern eine gestaltende Person, die Macht hat, die entscheiden darf, wer jetzt ausgestellt wird und wie. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ist es aber dann doch ein revolutionärer Ansatz, oder diese feministische Sicht reinzubringen und zu sagen, du bist eben kein hierarchischer, lonesome Art Wolf, sondern du kannst deine Ausstellung auch nicht machen, wenn du deine Netzwerke nicht pflegst, wenn Leute dir nicht gewogen sind, wenn du nicht auch das Netzwerk der Menschen hast, die kommen und es anschauen und sich damit beschäftigen und auseinandersetzen und darüber schreiben wollen und es nochmal eigentlich neu aufzuziehen.
Genau, also ich glaube, da schwingen eigentlich zwei Aspekte mit rein. Einmal diese Figur des Kurators als ein Caretaker, der aber ganz nah auch an dem Begriff der Kontrolle dran ist. Also das ist so, es gibt ein paar große, also wie zum Beispiel Harald Seemann, große sozusagen kuratorische Figuren aus der Geschichte der Kunst und des Kuratierens, die durchaus auch dafür bekannt waren, einerseits auch wie so ein eigenes Genie zu sein, wie die KünstlerInnen eigentlich selbst, ja, weil sie große Ideen hatten. Und da ist dann die Kritik, dass diese kuratorischen Ideen quasi eigentlich fast die künstlerischen Arbeiten überschatten. Und da ist es aber spannend, dass eben diese kuratorische Fürsorge auch ganz schnell in so ein Kontroll System umschwanken kann, ja. Das heißt, es geht auch eigentlich, also gerade auch von einem feministischen Kuratieren ausgedacht, ganz stark darum, diese Machtverhältnisse kritisch zu beleuchten und gewisse Hierarchien auch aufzubrechen. Und da würde ich zum zweiten Teil deiner Frage kommen, wenn du sagst, ja, es geht ja auch um diese Beziehungsnetzwerke und diese Netzwerkpflege. Das Problem sozusagen daran ist ja, dass das ja auch immer weibliche Zuschreibungen sind, also diese emotionale Arbeit in dem Kunstsektor, ja, also dass dann vielleicht die Assistentinnen, also bewusst weiblich, ja, im Galeriesystem oder im musealen System dann diejenigen sind, die vielleicht auch wie so ein Host oder eine Hostess fungieren und es immer darum geht, genau diese ganzen Donors und Mäzeninnen irgendwie gut bei Laune zu halten und dass das ja auch so eine unsichtbar gemachte Form der Sorgearbeit im Hintergrund ist im Kunstfeld, die dann aber meistens nicht mit dem Prestige Positionen verknüpft sind, sondern eben diese Zuarbeiterinnenrolle haben. Und das sind eben so ganz spannende Ebenen, die im Kunstfeld eben vorherrschen und die gilt es auch natürlich kritisch zu beleuchten. Und ein Mechanismus, um sich kritisch mit den Machtverhältnissen auseinanderzusetzen, ist einfach auch die Frage von Bezahlung, von Entlohnung. Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man, kommt man ganz schnell nochmal an die Punkte oder an so Knackstellen, wo man merkt, wo sehr viel schief läuft. Und das ist zum Beispiel, dass im Kultursektor es wie so eine Art Pyramidensystem gibt. Das heißt, man hat so eine, ja, eigentlich die Tendenz dazu, dass große Häuser meistens noch männlich geleitet sind. Also je höher man in die Hierarchien Ebenen schaut, desto höher der Männeranteil und die untere Teil, also die größere Masse der Pyramide, ist zum Großteil weiblich und dann geringer bezahlt. Das heißt, da haben wir diese vergeschlechtlichten Strukturen, die ja zum Nachteil von weiblichen Kulturschaffenden sind. Ja.
Ja, irgendwie, wenn man sich selber auch so, also ich meine, du steckst jetzt jeden Tag im Thema, aber so als Außenstehende sozusagen, eine weibliche Künstlerin, das ist ja auch mit Autorinnen so, dass dieses Nebenbei, also auch wenn du zum Beispiel Mutter bist, ja, dann wird ja Kunst immer als etwas, was so nebenbei, so als eine Art Hobby gesehen wird. Und dabei ist ja jede Art von Kreativität und Ausleben von Kreativität ist ja eine Form von Kunst. Aber die Kunst von Frauen wird irgendwie immer kleingeredet und die Kunst von Männern wird immer als Genie dargestellt. Das ist ja im Literaturbetrieb, im Musikbetrieb und eben auch im Kunstbetrieb offensichtlich so. Du hast ja in deinem Buch da auch viele Zahlen und Fakten der Gender Pay Gap in der Kunst. Und das finde ich wirklich krass, ist nochmal deutlich größer als in anderen Sektoren. Also im Schnitt ist der in Deutschland bei 18%, also Frauen verdienen 18% weniger als Männer. Aber es ist im freiberuflichen Kunstbetrieb so, dass es eine Lohnlücke von 25% gibt. Und das ist eine ganz neue Zahl aus dem März diesen Jahres. 25%, also ein Viertel weniger. Und zwar wahrscheinlich egal, was man macht, kriegt man einfach grundsätzlich weniger Geld.
Genau, also ich gehe gerne auf diese Zahlen auch nochmal ein. Ich habe mich auch mit den neueren Zahlen auch intensiv beschäftigt. Die sind von der Künstlersozialkasse. Da haben wir eigentlich einen besonderen Vorteil in Deutschland, dass, also wenn man angestellt wäre, was eigentlich so gut wie keine KünstlerInnen sind, weil das System einfach auf diese freischaffende, selbstständigen Tätigkeit aufbaut. Aber wenn man angestellt wäre, wird ja die Hälfte der Kosten für Krankenversicherung vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin übernommen. Und wenn man freischaffend ist, muss man sie ja eigentlich komplett selber tragen. Das heißt, in Deutschland gibt es sozusagen ein Unterstützungsmodell, die Künstlersozialkasse, dass eben die Hälfte dieser Kosten von der Künstlersozialkasse übernommen werden und die andere Hälfte von den KünstlerInnen, die oder ja alle, die dort versichert sind, die in dem Bereich fallen. Warum erzähle ich das? Weil, um das zu berechnen, muss man jedes Jahr sein Einkommen dort offenlegen. Das heißt, die Künstlersozialkasse hat das Privileg, Zugriff zu haben auf alle Einkommen, ja, von Freischaffenden, sei es aus Literatur, aus bildenden Kunst, aus Design und so weiter, und kann natürlich daher Zahlen liefern, die es zum Beispiel in der Schweiz gar nicht gibt, weil die zum Beispiel das Modell Künstlersozialkasse nicht haben. Das heißt, hier können wir ganz genau verfolgen, wie sich die Zahlen auch entwickeln über die Jahre und was das Lohngefälle ist. Hier sieht es so aus, dass wir im Durchschnitt diese 25% Gender Pay Gap haben, aber wenn wir uns die einzelnen Sparten angucken, liegen die teilweise noch viel höher. Das heißt, nur in der darstellenden Kunst und im Film zum Beispiel liegt er bei 34%, im bildenden Kunst und im Designbereich bei rund 30% und in Mode, Design und Textildesign liegt er noch viel höher, da liegt er bei fast 50%. Und was hier aber verglichen wird, das muss man schon auch quasi kritisch einordnen, das ist der sogenannte nicht bereinigte Gender Pay Gap. Das heißt, hier wird nur geguckt, was verdienen Frauen im Schnitt im Jahr und was verdienen Männer im Schnitt im Jahr, ohne dass man eigentlich zur Grundlage hat, wie viele Arbeitsstunden das jetzt zum Beispiel waren. Das heißt, man kann nicht genau sagen, ob eine Frau, eine weibliche Kunstschaffende, weniger Honorar bekommen hat für die gleiche Sache. Ne? Also ob jetzt ein Künstler einfach ein größeres Honorar bekommt, wenn er eine Einzelausstellung hat als eine weibliche Künstlerin. Das können wir davon nicht ablesen. Aber wahrscheinlich ist es, also die Vermutung wäre, dass es ein Zusammenspiel ist aus weniger bezahlter Arbeit. Also, dass einfach die Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen und deswegen überhaupt ein geringeres Erwerbstätigkeitsvolumen haben. Und dass es aber auch durchaus passieren kann, dass bei SpeakerInnen, Honoraren und so weiter die Honorare geringer ausfallen bei Frauen, was wir eben auch gesamtgesellschaftlich als Tendenz beobachten. Und das Spannende daran finde ich, also, ne, weil man sagt ja immer, ach, sind ja alles nur Zahlen oder naja. Das Wichtige daran ist für mich, dass es eben kein Gefühl ist, also dass man nicht gefühlt irgendwie schlechter behandelt wird oder diskriminiert, sondern dass es ganz real ist. Also wir sehen das ganz konkret an diesen Zahlen und deswegen ist es mir enorm wichtig, mit den Zahlen zu arbeiten. Und es zeigt uns aber auch, dass wir die Dinge komplexer denken müssen. Also auch schon quasi an der Kritik sozusagen an diesen Zahlen haben wir gesehen, wir können gar nicht nur, also wir können nicht direkt ablesen, warum das so ist. Und da braucht es quasi das Kontextdenken. Also warum könnte das so sein? Und das heißt, da haben wir eigentlich zwei Komponenten, das wäre jetzt meine These. Und das ist einmal, dass weibliche Arbeit als weniger wichtig oder weniger wertvoll angesehen wird und dass das gerade im Kultur- oder im Kunstsektor enorm viel ja auch mit so Spekulation zu tun hat und mit einer gewissen Mystik und ja, also dieser Mythos dieses Künstlergenies, was du ja auch schon eingangs erwähnt hast, ja, wenn wir an einen Künstler denken, der bis spät in Nacht in seinem Atelier sitzt und groß den Pinsel schwingt, dann denken wir eben an einen Mann. Deswegen habe ich jetzt auch bewusst quasi in der männlichen Form gesprochen und eben weniger an eine weibliche Kulturschaffende, die den Pinsel schwingt. Ja? Das heißt, hier haben wir es einerseits mit so gesellschaftlichen Denkmustern zu tun. Und das ist quasi sozusagen die Steilvorlage, in die irgendwie alles passen muss. Und alles, was davon abweicht, wird irgendwie erstmal abgewertet. Ja, und es gibt nämlich auch Umfragen oder tatsächlich Studien zu Auktionshäusern Verkäufen. Und hier ist es auch ganz, ganz drastisch, wie viel weniger Frauen, also die Werke von Künstlerinnen, wie viel weniger die an Erlösen erzielen. Da gab es eine Studie, ich habe das hier vorliegen. Da wurden 1,5 Millionen Auktionstransaktionen in 45 Ländern untersucht. Und da kam eben raus, dass die Werke von Frauen im Schnitt rund 47% weniger Erlös einbringen. Und die Studie fasst dann eben ernüchternd zusammen: Kunst von Frauen scheint sich schlechter zu verkaufen, weil sie von Frauen gemacht ist. Das heißt, da haben wir einen enormen Bias, also eine enorme Abwertung von weiblicher künstlerischer Kreativität. Ja, das würde ich mal als das eine festhalten. Und das andere ist, und wenn dann irgendwie noch Mütterlichkeit dazu kommt, ist es noch mehr eine Abwertung. Ja, da hat man dann wieder dieses verschoben in dieses Denken von eben Haus, Frauen, Kunst, Hobby, also diese genau Abwertung des Weiblichen, das da ja ganz, ganz stark eine Rolle spielt. Und das andere, der andere Teil davon ist eigentlich das Strukturelle. Also ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass ein Teil, ein Grund wahrscheinlich ist, warum Frauen auch weniger verdienen, ist, weil sie eben mehr unbezahlte Sorgearbeit leisten. Ja, das heißt, am Ende des Jahres ist einfach ihr Erwerbseinkommen geringer, weil genau sie unbezahlt sehr viel Zeit mit Kindern verbringen. Das heißt, hier haben wir ein strukturelles Problem, ein gesamtgesellschaftliches Problem, das sich auch hier einfach in den Künsten niederschlägt und stark verstärkt.
Aber das Verrückte ist ja, und da habe ich die Zahl auch gelesen, dass ja mehr als 60% der AbsolventInnen von Kunsthochschulen sind weiblich.
Ja.
Und weibliche Kunst gab es durch alle Jahrhunderte hindurch und trotzdem hängen sie nicht in den Museen. Da gibt es ja
Ja.
auch so schreckliche Zahlen, dass teilweise nur 1,5% der Anteil von weiblicher Kunst in Museen ist.
Ja.
Ich habe mir da auch dieses ganz tolle Buch besorgt von Katie Hassel, The Story of Art Without Men, große Künstlerinnen und ihre Werke. Das ist eine Abhandlung über die Geschichte der Kunst, einfach nur die Frauen. Und es ist so schön zu lesen. Und da sind so viele drin, die erst jetzt wieder aus der Versenkung geholt werden, über die es jetzt auch Bücher gibt, die großartige Kunst gemacht haben, die teilweise 10 Kinder hatten und trotzdem unglaublichen Output hatten, unglaublich wichtig waren zu ihrer Zeit und dann aber, so wie es auch bei Autorinnen passiert und wie wir das auch an verschiedener Stelle im Podcast schon, wenn es um Literatur ging, besprochen haben, zum Beispiel bei Frauenliteratur von Nicole Seifert, die wurden einfach aus dem Kanon oder hier eben aus der Kunstgeschichte rausgestrichen. Und wie soll dann so eine Reputation von weiblicher Kunst entstehen, wenn ich sie einfach jahrhundertelang versuche auszuradieren aus der Erinnerung der Menschen. Gerade eben habe ich wieder eine Zahl gelesen, dass auch die mittelalterlichen Bücher, von denen, wo man immer davon ausging, dass das alles Mönche waren, die die geschrieben haben. Inzwischen geht man davon aus, dass ein deutlich höherer Anteil von Frauen geschrieben wurde. Und das wurde einfach nie erzählt. Nö, nö, das haben wir alles selber gemacht. Und dann wurde das so geglaubt und übernommen. Aber das ist doch verrückt. Das ist, und da bin ich wieder an dem Punkt, wo ich denke, ist das eine komische Art von Verschwörungstheorie, die ich da aufsitze? Aber du sagst es ja, es gibt die Zahlen. Das ist kein komisches Gefühl. Das ist kein seltsam, von der Künstlerin habe ich noch nie gehört. Das war die bedeutendste ihrer Zeit, sondern das sind beweisbare Fakten.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich bin da ganz bei dir. Ich ertappe mich auch selber da. Also, ne, ich meine, ich habe mich jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 8 Jahren sehr intensiv mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Deswegen jetzt erkenne ich sozusagen den Bias sofort in jedem Artikel, in jedem Museum, in jeder Ausstellung. Aber ich glaube, wir müssen uns auch noch mal vielleicht so ein bisschen zurückerinnern, bevor, also ich würde mal sagen, ne, bevor ich jetzt vielleicht so mein feministisches Awakening hatte, wie man das, diese Norm auch einfach akzeptiert. Und ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen noch mal mit einer Kollegin davon, wie normal es halt einfach war, im Abi 3 Bücher von Männern zu lesen und auch sonst eigentlich einfach nur irgendwie, weiß ich nicht, was hatte ich, Schiller, Heinrich von Kleist und weiß ich gar nicht mehr, ja, also Kafka oder so. Das heißt also, dass man auch mit dieser Norm aufwächst, in der Schule auch einfach diese männliche Literatur hat und dass es irgendwie normal ist, dass man ins Museum geht und halt irgendwie nur Picasso oder mal ein Beuys oder ja, Klee sieht. Also, dass das so normal ist, dass es wirklich erstmal so ein Aha-Moment braucht, der einem dann, und dann hat man das Gefühl, es fällt einem wie Schuppen von den Augen. Man sieht, das kann doch gar nicht sein. Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir aber gesellschaftlich gerade näher. Ja, also
Ja.
nicht nur als Einzel-Awakening, sondern dass wir als Gesellschaft anerkennen, okay, da ist was richtig schief gelaufen, sehr, sehr lange. Und da müssen wir ganz schön ordentlich nochmal an den Dingen rütteln, die wir als Norm angenommen haben. Ja, und es ist ja auch nicht nur, dass die Kunst von Frauen fehlt, auch dass sie von anderen, ich sage jetzt mal, Minorities einfach nicht abgebildet ist, von People of Color, von Menschen mit Behinderungen. Also da haben wir ja wir haben einfach eine sehr, ich sage jetzt mal, Monokultur an dem, was wir überhaupt zu sehen bekommen. Und ich glaube, das muss tatsächlich irgendwie aufgebrochen werden. Und zwar von Menschen, die in Machtpositionen sind. Also auch ein starkes selbstkritisches Handeln muss da stattfinden, aber natürlich auch von uns KonsumentInnen sozusagen. Ja, weil wenn wir sagen, wir gehen einfach nicht mehr in diese Picasso-Ausstellung, der Typ war richtig uncool zu den Frauen in seiner Zeit und interessiert uns nicht, dann sind Museen auch im Zugzwang, ja. Also die sind ja auch auf die Legitimierung durch Publikumszahlen angewiesen.
Hast du Gefühl, da bewegt sich jetzt auch gerade was? Also, dass Museen das bewusster versuchen. Ich kann mich an ein Museumserlebnis erinnern. Ich habe es sogar nachgeschlagen extra für heute. Und zwar war ich vor 3 Jahren in Berlin in einer Ausstellung, die hieß Beirut and the Golden Sixties, a Manifesto of Fragility im Martin-Gropius-Bau. Und da dachte ich so, oh krass, schon wieder eine Künstlerin? Also die haben wirklich versucht, 50-50 zu machen und es ist mir so heftig aufgefallen, dass es ist einem wirklich ins Auge gesprungen und das ist mir auch da aber zum ersten Mal aufgefallen. Gut, ich kann auch wirklich nicht oft in Ausstellungen gehen, aber das fand ich erstaunlich
Ja,
und
genau, also es
ich
gibt
meine, du
die.
siehst das Ganze ja noch ein bisschen größer, nicht nur die KünstlerInnen, die ausgestellt werden, sondern auch die Art und Weise, wie kuratiert wird oder wie mit Ausstellungsorten umgegangen wird. Bewegt sich da gerade was?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt in der Zwischenzeit wirklich sehr viele Initiativen, die auch genau darauf pochen. In Berlin gibt es die Initiative Fair Share, mehr Sichtbarkeit für Künstlerinnen, die einerseits aktivistisch aktiv sind, aber auch wirklich sozusagen Lobbyarbeit vor Ort machen, die in die Museen gehen und zählen, wie viele Werke in den Ausstellungen im Sammlungsbestand sind von Frauen, sind von Männern. Und genau, die haben zum Beispiel, ich glaube, das ist der Hamburger Bahnhof, also die neue Nationalgalerie der Gegenwart. Nein, wie heißt sie, wie ist der offizielle? Also genau, Hamburger Bahnhof hat eine paritätische Ausstellungspraxis. Das heißt, da ist es ausgewogen zwischen Männern und Frauen. Aber auch hier haben wir eben, ist ja dieses binäre Geschlechtersystem, das da eigentlich einfach nur aufgegriffen wird. Ja, also da ist es auch noch nicht so weit, dass wir hier irgendwie über queere oder Trans-Identitäten sprechen, ja, wenn es darum geht, das aufzubrechen. Genau, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich da was tut, dass es schwieriger ist für Kunstinstitutionen, einfach dem alten Trott zu folgen und zu glauben, dass sie damit noch arg weit kommen. Da gibt es auf jeden Fall schon einiges an Backlash, wenn man jetzt einfach eine Ausstellung macht, die weiterhin jetzt nur noch irgendwie männliche weiße Künstler drinne hat. Ja.
Aber ist es nicht erstaunlich? Also ich denke ja immer, Kunst müsste was unglaublich Innovatives sein und was nach vorne schauendes und was Revolutionäres und was Andersdenkendes. Und dann ist es aber trotzdem einfach fest verwurzelt im Patriarchat und schafft es ganz schwer, da rauszukommen. Und
Das
es
ist
ist trotzdem
wirklich
das
auch
gleiche
ein,
System.
genau, es ist ein sehr, sehr großer Widerspruch auch. Das ist auch ja einer von meinen Argumenten, dass wir eben oft diese sehr zukunftsweisenden, avantgardistischen Assoziationen mit dem Kunstfeld haben. Und wenn wir eben aber hinter die Kulissen schauen, dass wir dann wirklich ein sehr verstaubtes Gefüge vorfinden. Und genau, das Problem ist aber oft, dass wir diese Strukturen ja nicht sehen. Also als Besuchende sehen wir zwar die Kunst, aber wir wissen nicht, wer arbeitet eigentlich da, zu welchen Konditionen, wie lang sind die Verträge, wie viel verdienen die eigentlich, wie groß sind die Lohnunterschiede zwischen der Führungskraft und den Menschen, die dort arbeiten, kriegen die PraktikantInnen ein Gehalt? Also da sind ja so viele Dinge im Verborgenen, die ganz viel darüber aussagen, wie avantgarde oder zukunftsweisend eine Institution eigentlich ist. Und das bekommt man ja nicht zu Gesicht. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend hinzuschauen. Und das ist eben ja auch ein Ansatz von meinem Buch, dass es wie so eine Art Hype gab oder gibt, Ausstellungen oder Veranstaltungsreihen zum Thema Care zu machen. Und dass das die Institutionen aber oft sehr antifeministisch sind in ihren Strukturen und dass es eigentlich darum gehen müsste, diese Diskrepanzen zu schließen. Also wenn eine Institution eine Ausstellung zu feministischer oder queerer Care-Politiken macht, dann müsste sie sich auch genauso damit auseinandersetzen und als allermindeste faire Löhne bezahlen. Also dass die KünstlerInnen, die dort ausstellen, ein Ausstellungshonorar bekommen. Das sind alles Dinge, die einfach nicht die Norm sind. Und es ist ein enorm prekäres Feld, was es eben auch besonders Frauen und eben auch besonders Müttern schwierig macht, überhaupt sich in diesem Feld zu halten, weil es so prekär ist.
Mal habe ich nämlich noch gerade, ist mir eingefallen, ich habe auch das hier
Ja.
noch. Ich halte es in die Kamera. Ich wäre gerne in die Ausstellung gegangen. Kochen, Putzen, Sorgen, Care-Arbeit in der Kunst seit 1960. War eine anscheinend tolle Ausstellung in Bochum, Bottrop.
Bottrop, ja.
Aber ich habe immerhin den Katalog.
Sehr schön. Genau, ich war leider auch nicht da, aber ich habe es aus der Ferne verfolgt und genau, es sind auch ja natürlich viele Leute involviert gewesen, die quasi auch in unseren Netzwerken aktiv sind. Und es ist toll, dass es eben solche Formen von Ausstellungen jetzt gibt. Ich würde immer sagen, man muss sozusagen auf beiden Seiten aktiv sein, also sowohl an der Ebene der Sichtbarkeit von KünstlerInnen mit Sorgeverantwortung arbeiten und da auch, ja, ich sage jetzt mal, Ästhetiken oder Repräsentationsformen zeigen, die an so verstaubten Geschlechterrollen rütteln. Und dann braucht es aber natürlich auch diese Strukturen, um das zu hinterfragen. Also was braucht zum Beispiel eine Künstlerin mit Kindern, damit sie überhaupt den Weg schafft in so eine Ausstellung? Ja, das sind so diese Strukturfragen. Was für eine Form von Betreuung bräuchte sie? Was für eine Form von Stipendien? Ja, also wir haben in der bildenden Kunst gibt es einen Wahn rund um Aufenthaltsstipendien, weil die einfach ein ganz wichtiger Marker sind für letztendlich ein Renommee von einer Künstlerin, in welchen Residencies sie war.
Also ein Aufenthaltsstipendium ist, es gibt Stiftungen und die laden KünstlerInnen ein. Bei Autorinnen und Autoren gibt es auch. Manchmal machen das Hotels oder eben Stiftungen, die Häuser irgendwo haben, damit man dort, kriegt man da Essen und Unterkunft, oder? So stelle ich
Genau,
es
also
mir
Essen
vor.
weiß ich ja, also Wohnraum, meistens ein Atelier oder ein Wohnraum. Und die Idee ist es eben, dass man quasi ungestörte Zeit hat für kreatives Schaffen. Und wenn es gut läuft, kriegt man auch ein, wie so eine Art Stipendium noch dazu bezahlt. Und es
Hängen
gibt.
dann manchmal so Sachen dran, wie du bist eingeladen in einem Kaff und dann musst du aber auch noch einen Kindermalkurs oder einen Talk anbieten oder irgendwelche Sachen machen,
Genau.
oder?
Manchmal ist es genau an so Bedingungen geknüpft, dass man danach eine Ausstellung oder sowas produzieren soll. Manchmal ist es wirklich quasi nur freies Schaffen. Manchmal muss man sogar was bezahlen. Also es gibt ganz unterschiedliche Aufenthaltsstipendien. Das Problem ist einfach, dass sie zum Beispiel für Menschen mit Kindern fast unzugänglich sind. Es gibt ganz, 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 ganz wenig Aufenthaltsstipendien, bei denen man seine Kinder mitnehmen darf oder bei denen es Kinderbetreuung gäbe. Und da gibt es jetzt zum Beispiel in Hamburg ein ja wirklich fast Pilotprojekt in Kooperation mit der Arthur-Boskamp-Stiftung, wo jetzt dann KünstlerInnen mit Care-Verantwortung, ich glaube, 2 Wochen ein Aufenthaltsstipendium bekommen, das bezahlt ist und es gibt Kinderbetreuung vor Ort. Das heißt, das sind wirklich absurderweise 2025 sozusagen revolutionäre Momente, die auch wirklich auf ganz viel aktivistisches Arbeiten, zum Beispiel von Marcia Breuer, von Mehr Müttern für die Kunst, hervorgegangen sind. Ja, also es ist dann auch nicht, es ist kein Selbstläufer, dass die Kulturpolitik das dann einfach umsetzt, sondern es gibt ganz viele aktivistische Netzwerke, eben zum Beispiel der Mütter für die Kunst, Fair Share, aber auch Kind und Kunst München oder auch wir von Mothers, Warriors and Poets. Also es gibt in der, und die Bühnenmütter zum Beispiel für die darstellende Kunst. Also es gibt in der Zwischenzeit ganz viele Netzwerke und wir kreieren natürlich auch einen gewissen Druck, dass wir sagen, so kann es nicht weitergehen, aber wir formulieren auch Lösungen. Also, dass wir sagen, es bräuchte zum Beispiel ein Wiedereinstiegsstipendium. Ja, also was ist nach der sozusagen Erziehungspause, wie kommt man dann als weibliche Kulturschaffende mit Kind wieder in diesen Kulturbetrieb rein? Weil diese Strukturen eben eh schon stark männlich-patriarchal geprägt sind und eben so viel Flexibilität eigentlich fordern, ja, also dass man die ganze Zeit Abend auf Abendsveranstaltung ist, dass man für ein Aufenthaltsstipendium 2 Wochen mal hierhin geht, mal dahin. Was ist, wenn man Kinder in der Schule hat? Also das ist eigentlich überhaupt nicht möglich, wenn man lokal irgendwo verortet ist mit Sorgeverantwortung. Und da gilt es eigentlich darum, alternative Modelle umzusetzen in der Förderlandschaft, in der Stipendienlandschaft, also auch was öffentliche Kulturförderung anbelangt. Und eben, wir sind dabei, diese Lösung, die es ja schon gibt, auch an die Institution, an die Kulturpolitik zu bringen, um zu sagen, die müssen tatsächlich auch umgesetzt werden. Und genau, sonst haben wir einfach wieder nur sehr viele weiße Männer an den Spitzen und absurderweise, gerade wenn man sich da auch noch mal die Zahlen anguckt, zum Beispiel unter den Top 10 der erfolgreichsten Künstlern global, da sind dann 8 Männer und 2 Frauen, das sind die Zahlen von 2023, die hatte ich damals analysiert. Die 8 Männer haben alle Kinder, und zwar insgesamt 24, und die 2 Frauen in den Top 10 haben gar keine Kinder. Und wenn man dann die Listen nur anschaut, nur die 10 erfolgreichsten Männer und nur die 10 erfolgreichsten Frauen der Liste, haben die Frauen insgesamt 5 Kinder, also jede die Kinder hat maximal 1 und die Männer haben insgesamt 32 Kinder, weil da ist dann Jeff Koons dabei, der hat zum Beispiel 8. Das heißt, wir sehen auch, dass Elternschaft, also es geht natürlich darum, diese Sorgeverantwortung, Elternschaft strukturell mitzudenken, aber wir sehen auch, dass sie unterschiedlich bewertet wird. Also davon hatten wir es ja vorher auch, ja, dass es eben für einen männlichen Künstler durchaus möglich ist, 8 Kinder zu haben und eine Weltkarriere hinzulegen. Und dass das aber sehr viel weniger zutrifft für Frauen, vielleicht mit einem Kind oder eher tendenziell auch keinen Kindern. Und das heißt, diese Bewertung von dieser Rolle von Mutterschaft ist noch enorm dominant und wir müssen Strukturen schaffen, eben insbesondere für Mütter, dass sie am Kulturbetrieb teilhaben können. Und dass das in der Förderlandschaft einfach mitgedacht wird.
Mal nochmal zusammengefasst, es ist schon schwer genug. Also die meisten Frauen, die High Potentials in der Kunstszene, sind 60% Absolventinnen von Kunsthochschulen, von denen dann am Ende des Tages kaum noch eine sichtbar ist, weil sie es eh schon schwer haben, im Kunstbetrieb überhaupt sich gegen männliche Egos und Systeme durchzusetzen. Und wenn sie dann noch Kinder bekommen, dann sinken sie in ihrem Ansehen und in ihrer Flexibilität so massiv, dass sie faktisch rausfallen. Denkst du, es gibt so ein schlummerndes Kunstpotenzial in Deutschland, also Frauen, die zu Hause sitzen und eigentlich große Künstlerinnen sind, aber einfach nicht arbeiten oder nur zu Hause irgendwie stattdessen jetzt Osterkörbchen basteln oder sowas?
Also ich glaube, ich würde das gar nicht so aufspielen, dass sie jetzt andere Arbeit machen, die irgendwie weniger wichtig ist. Aber es gibt durchaus ein Potenzial von KünstlerInnen, die vielleicht eben Sorgeverantwortung haben, in welcher Form auch immer sie das ausleben, die nicht sichtbar werden. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das hat schon damit zu tun, dass viele der Veranstaltungen abends stattfinden. Da müsste man sich tummeln und zwar sehr, sehr regelmäßig tummeln, um Kontakte zu knüpfen, um Leuten in Erinnerung zu rufen, dass es einen gibt, um zu sagen, hey, ich arbeite gerade da und da dran, schau dir das doch mal an und komm doch mal ins Atelier vorbei. Wer kann sich überhaupt, wenn man ja unbezahlte Sorgearbeit zu Hause leistet, ein eigenes Atelier noch leisten? Also da kommen ganz, ganz viele Punkte zusammen. Und natürlich fällt, was heißt natürlich, aber die Tendenz ist es dann, rauszufallen aus dem Kunstsystem, weil es ja eben auch ein soziales System ist, ja. Und da müsste man eigentlich viel mehr ansetzen. Deswegen spreche ich auch von diesen Caring Infrastructures, dass man zum Beispiel sagt, können wir nicht auch an den Uhrzeiten arbeiten, an denen eine Vernissage stattfindet? Warum ist es nicht am Samstag um 11? Warum muss es am Freitagabend um 20 Uhr sein? Ja, das heißt, wir haben auch Spielräume, die gar nicht mehr Geld kosten, weil das ist ja immer diese, ja, wir haben das Geld dafür nicht. Nicht alles kostet mehr Geld. Ja, beim Aufenthaltsstipendium kann man auch hinschreiben, Eltern oder Künstlerinnen mit Kindern sind willkommen, auch wenn man es vielleicht nicht schafft, eine Kinderbetreuung zu stellen, kann man das schon einfach hinschreiben, weil es gibt genug KünstlerInnen, die wirklich Angst haben oder ja, ihr Kind zu erwähnen, weil es ganz reell passiert, dass KünstlerInnen, bei denen rauskommt, in Anführungsstrichen, dass sie ein Kind haben, dass sie ausgeladen werden aus Aufenthaltsstipendien oder Ausstellungsprojekten. Das heißt, diese Strukturen müssen wir ganz stark hinterfragen, damit das, was du jetzt quasi als schlummerndes Potenzial beschrieben hast, genau, also die Menschen, die eigentlich gerne teilhaben möchten, es aber nicht können, tatsächlich präsent sein können im Kulturbetrieb.
Da habe ich auch noch mal eine ganz krasse Zahl gefunden, und zwar Diskriminierung von KünstlerInnen mit Care-Verantwortung. Jetzt müssen alle ganz stark sein. Das ist die heftigste Zahl, die ich in so einem Zusammenhang hier gefunden habe. 92% der Eltern in den Künsten geben an, dass sie mit negativen Vorurteilen konfrontiert werden und dass in der Förder- und Stipendienlandschaft ihre Bedürfnisse nur selten mitgedacht werden. 92%. Und da sind auch die dabei, die dann zum Beispiel ihre Kinder verschweigen bei einer Bewerbung und sagen, Schatzi Bär, kannst du bitte, ich würde so gern diese 2 Wochen da machen. Und wir sagen einfach niemandem, dass wir Kinder haben. Das erinnert mich übrigens an einen ganz uralten Film, aus den 60ern, wo auch die Frau Kinder hat. Er ist Architekt und sie will aber Sekretärin sein und dann, ich schweife ab. Auf jeden Fall verschweigt sie ihre Kinder und ich dachte immer, das müsste man nicht mehr. Wir sind in einer modernen Gesellschaft. Aber es verschweigen immer noch Menschen ihre Kinder und überlegen, ob sie die in Lebensläufe schreiben sollen. Und das finde ich doch wirklich brutal. Und
Ja, ist es auch.
Mutterschaft und Kunst, dass das so radikal voneinander getrennt wird. Also gerade in dem Moment, wo Frauen Mütter sind, ist es irgendwie sowas wie ein Schaffensneid. Da wären wir wieder bei so einem ganz blöden Begriff, aber wir erschaffen ja schon Leben, wir bauen Menschen. Und dann wird uns direkt im Anschluss gesagt, ja, aber sonst kannst du nicht viel. Also, und das mit den Osterkörbchen war nicht als abwertend gemeint, sondern eher als nicht selbstbestimmtes Schaffen.
Ja,
Sondern
ich weiß,
eher,
was du
man
meinst.
muss dann
Ja.
das machen, was eben gewünscht ist, und kann nicht sich dem widmen, was man dann eigentlich machen möchte. Aber das
Ja,
ist doch
also
verrückt.
ich würde es auf jeden Fall als einen patriarchalen Streich ja, klassifizieren. Das ist genau. Sehr viel, ich sage es mal, Schöpferinnenkraft da in einem wohnt, die aber sofort abgewertet wird und mit jeglicher Kompetenz in anderen Bereichen auch abgesprochen wird. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die Zahl eingehen, die du da genannt hast. Die stammt von einer Umfrage Kunst und Elternschaft, ich glaube vom Kultur Sachsen e.V. oder so. Auf jeden Fall finde ich die Zahl interessant im Kontrast auch wieder zur gesamtgesellschaftlichen Erfahrung, weil da gibt es eine Studie von der Antidiskriminierungsbehörde und da haben 42% der Eltern angegeben, im beruflichen Kontext Diskriminierung zu erfahren. Das heißt, es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sich aber mehr als verdoppelt im Kultursektor. Und genauso wie der Gender Pay Gap von 18 beziehungsweise ich glaube, jetzt ist er bei 16% gesamtgesellschaftlich eben auf 25 und höher sich einpendelt im Kulturbetrieb, haben wir einfach diese Diskrepanzen, und wo wir anerkennen müssen, so ja, hip und offen wie der Kultursektor daherkommt, die Strukturen, die dort herrschen, sind so viel ja, patriarchaler und diskriminierender, als wir sie eigentlich gesamtgesellschaftlich haben. Und das ist schwer anzuerkennen. Es tut mir auch weh, das so zu sagen, weil ich bin ja eigentlich gerne im Kulturbetrieb. Ich bin ja auch Teil davon. Aber da ist wirklich enorm viel Arbeit, die wir da auch kollektiv leisten müssen, um einerseits so Gedankenbilder aufzubrechen, aber auch um andere Strukturen Realität werden zu lassen.
Was kann man jetzt so als geneigte, interessierte Person, wie ich es zum Beispiel bin? Ja, also ich hab meine kleinen Dinge, die ich künstlerisch schaffe, die aber niemand als Kunst nennen würde. Ich habe mal so ein Buch gelesen, Der Weg des Künstlers, kennst du das? Habe ich in der Scheidung gelesen. Da geht es darum, im Prinzip ist es so ein Self-Care-Buch und es geht darum, dass wir unser inneres Kind glücklich machen müssen, indem wir eigentlich Freiräume schaffen für die Dinge, die uns gut tun. Also da geht es nicht um, kauf dir eine Yogakarte, sondern schaff dir eine Stunde Zeit. Was magst du wirklich gerne? Schreibe eine Liste der Dinge, die du magst. Nackte Füße im Gras, eine Ausstellung anschauen, in Ruhe in der Sonne einen Kaffee trinken. Also wirklich kleine Dinge. Und dann, dass man das erweitert durch etwas, wo man sich kreativ betätigt. Und egal, was es ist, stricken, häkeln, Blumenbeete bepflanzen, Häuser bemalen, ja, worauf man eben Lust hat. Jeder Mensch hat irgendein Outlet. Wir sind irgendwo drin immer noch Kinder und wollen spielen und wollen kreative Dinge tun. Und das kann jede Art von freier Kunst sein. Ich sage immer zu meiner Mutter, du bepflanzt immer das Grab von der Oma und es ist auch eine Form von Kunst für mich.
Zumindest eine Form von Care, auf jeden
Ja,
Fall.
auf jeden Fall Care. Und für mich ist es auch Kunst, weil sie sich immer überlegt, wie sie das machen möchte, weil sie immer wieder neue Ideen versucht, da umzusetzen und weil sie da schon auch ihre gestalterische Art irgendwie ausleben kann, ohne dass jemand jemals das anerkennen würde. Es ist natürlich nicht im klassischen Sinne Kunst, wo irgendwie auch eine tiefere Bedeutung ist und die auch losgelöst sein kann von dem, was sie tut. Aber es ist eine gestalterische Tätigkeit und das macht uns Menschen glücklich. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind KunstkonsumentInnen und wir möchten gerne weibliche Kunst, vielleicht auch feministische Kunst unterstützen, wie könnten wir das tun? Also du hast vorhin schon gesagt, einfach nicht mehr in die Picasso-Ausstellung gehen. Kunst kaufen, Kunst anschauen. Künstlerinnen unterstützen? Was kann man tun, damit man mithilft, diesen Shift hinzukriegen und gerade da diese Strukturen ein bisschen mit aufzubrechen?
Eine ganz interessante Frage, weil ich ganz oft, also oder ein Hauptfokus meiner Arbeit ist es, Kunstinstitutionen oder Menschen in Institutionen diese Form von Handlungsanweisungen zu geben. Ja, also zu sagen, wir alle, also das ist so ein mikropolitischer Ansatz, ja, wir alle haben irgendeine Form von Handlungsfähigkeit und die müssen wir ausschöpfen, um einen minimalen Beitrag quasi dazu zu leisten, dass das System sich ändert. Und was ich eben dann zum Beispiel Kunstinstitutionen an die Hand gebe, ist, ja, wenn sie ein begrenztes Budget haben und nicht irgendwie das jetzt große Künstlerinnenhonorare zahlen können, dann müssen sie quasi drüber nachdenken, wie kann man Dinge runterskalieren, dass man mehr Gelder übrig hat, um zum Beispiel ja die Reise noch von Partner und Kind irgendwie mitzufinanzieren, wenn man eine Künstlerin einlädt. Ja, also so mikropolitisches Handeln. So, und aber die Frage, die du mir stellst als Konsumentin, finde ich total spannend. Und ich würde auch da sagen, dass man auch eine Agency hat. Also man hat auch da immer eine Form von Handlungsmacht. Und die muss man gar nicht enorm, ich sage jetzt mal, aktivistisch ausleben. Also man kann sich natürlich an bestehende Kollektive andocken, an bestehende Netzwerke. Da gibt es viele, die so Frauen oder ja, feministische Netzwerke in der Kunst, auch regional. Man kann zum Beispiel einem, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, Fair Share, die sich eben für Sichtbarkeit von Künstlerinnen in Berlin einsetzen, da möchte ich irgendwie Mitglied werden oder möchte ich spenden, das könnte man machen. Aber man kann auch einfach an der Kasse oder je nachdem, wo man ist, auch sozusagen Feedback geben. Man kann eine E-Mail schreiben an info@ von egal welches Museum man eben lokal hat, da wo man ist, und sagen, ich bin da durchgelaufen, ich habe irgendwie kaum Werke von Frauen gesehen. Haben Sie da eine Strategie, einen Plan, das irgendwie aufzubessern? Ich finde das schade und nicht zeitgemäß. So, also man kann, ich sage jetzt mal, auch mit kleinen Dingen schon, glaube ich, durchaus ja was bewegen, weil natürlich, und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, das Publikum ist in einem musealen Kontext enorm wichtig. Also die müssen anschlussfähig sein ans Publikum. Und wenn sie merken, sie verfehlen das Publikum, weil sie total unzeitgemäß immer noch nur noch männliche weiße Künstler ausstellen, die alle able-bodied sind, dass sie auch ihr Publikum verprellen. Und ich glaube, wenn größere Museen oder auch kleinere 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche E-Mails bekommen, dass es für sie nicht mehr so leicht ist, dann einfach am Status quo festzuhalten. Und ich glaube, das kann auch, ja, oder wenn man dann doch mal auf eine Veranstaltung geht, dass man sagt, warum habt ihr das immer um 19:30 Uhr? Da ist doch zu Bettbringzeit, wie wäre es, wenn ihr es mal einfach andere Zeiten mal ausprobiert, schaut, ob da ein anderes Publikum kommt. Also das sind ja kleine Feedbacks, die man geben kann. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Und natürlich kann man auch ja auf Instagram oder sonst was verschiedenen Künstlerinnen folgen, die promoten. So, also da gibt es, glaube ich, schon Handlungsfelder, die man da ausloten kann. Genau.
Und was würdest du Künstlerinnen, nicht gendern, also doch mit dem Doppelpunkt, Künstlerinnen sagen, die zu Hause sind, die jetzt in Care-Arbeit sind und die irgendwie das Licht am Horizont nicht so richtig gut sehen können?
Ja,
Das
da,
muss unglaublich deprimierend
ja.
auch sein. Also Kunst zu schaffen ist ja auch ein innerer Drang, kann ich mir vorstellen. Und dann, also als Mutter kennt man das Gefühl ja schon, dass man irgendwie nicht mehr so sich frei bewegen kann. Aber wenn Freiheit im Denken und Tun ja auch noch deine Kunst irgendwie beschneidet, dann stelle ich mir das extrem schmerzhaft vor,
Total.
zumindest eine Zeit lang. Was würdest du denen raten? Was sollten Künstlerinnen, die vielleicht zuhören, machen, um die Zeit zu überbrücken oder gut zu nutzen oder dann wieder Anschluss zu finden?
Ja, also als allererstes möchte ich sagen, dass keine von denen damit alleine ist, dass das ein kollektiver Struggle ist und dass es ein System ist, das darauf ausgelegt ist, dass es nicht leicht ist, da quasi, ich sage jetzt mal, wieder rauszukommen, in Anführungsstrichen. Und den Lichtblick, den ich anbieten kann, ist, dass in den letzten 5 Jahren haben sich enorm viele Netzwerke gegründet, also Initiativen, aktivistische Initiativen von Künstlerinnen mit Care-Verantwortung in fast allen Regionen in Deutschland, aber auch in der Schweiz, Österreich und so weiter. Auf meiner Webseite gibt es auch eine Übersicht, ich glaube unter Ressourcen habe ich die Netzwerke mal aufgelistet und in meinem Buch gibt es auch 3 Seiten von Netzwerken, wo man einfach schauen kann, okay, vielleicht kann ich mich da andocken, mich mit anderen zusammentun, weil das ist, glaube ich, das Empowerment, das man in dem Moment braucht, dass man realisiert, es liegt nicht an mir, es liegt nicht daran, dass irgendwie jetzt meine Kunst per se irgendwie schlecht ist oder dass ich es nicht wert bin, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass wir es mit ganz vielen systemischen Problemen zu tun haben und dass wir die eigentlich nur mit anderen aufbrechen können. Das heißt, was ich mitgeben würde, ist, es nicht persönlich zu nehmen und sich mit anderen zu vernetzen und für andere Strukturen zu kämpfen. Und falls ihr in der dann doch ein bisschen privilegierteren Position seid und zum Beispiel eingeladen werdet auf eine Residency oder in eine Ausstellung und ihr habt Angst, sozusagen euer Kind zu erwähnen. Ich kann natürlich nicht die Hand ins Feuer legen, dass, also, ne, wie die Reaktion sein wird von der jeweiligen Institution. Aber in der Zwischenzeit müsste es schon so sein, dass genug Backlash auch kommt an der Institution, wenn sie es heute noch wagt, eine Künstlerin mit Kind zum Beispiel wieder auszuladen. Auch hier meldet euch gerne. Also wir sind in der Zwischenzeit schon so vernetzt und auch so laut, dass das einfach No-Gos sind. Und ich hoffe, dass es einfach für alle möglich ist, für sich auch dann einzustehen und zu sagen, nein, das ist eine Zugangsvoraussetzung, da habt ihr eine Barriere in eurem System. Elternfreundlichkeit ist einfach das ist wichtig für die Teilhabe von einer sehr großen Gruppe von Menschen. Und es wäre sehr wichtig, dass diese Residency familienfreundlich gestaltet wird. Und lasst uns doch nach Lösungen schauen. So, also dass man auch sich das Standing quasi rausnimmt, ja, und zu sagen, ich stehe für mich ein, aber auch für alle, die nach mir kommen. Und da kenne ich genug Künstlerinnen, die das wirklich leidenschaftlich gemacht haben und tatsächlich auch Wegbereiterin waren für alle, die nach ihnen kamen, weil dann zum Beispiel jetzt vom Ministerium für Kunst und Wissenschaft in Baden-Württemberg auch die, ich glaube, Kinderbetreuungskosten übernommen werden bei einem Stipendium in Paris, Cité. Also es gibt in der Zwischenzeit wirklich, ja, das ist erkämpft worden von einzelnen Personen, die gesagt haben, das geht so nicht, ich kann das sonst einfach gar nicht machen und wo es in der Zwischenzeit einfach Kooperationen und Modelle gibt, genau, die für alle anderen, die nach ihnen kommen, nützlich sind. Und das ist vielleicht auch noch ein Hoffnungsschimmer. Genau, die Kämpfe, die wir austragen, sind letztendlich auch Kämpfe, die einfach dem Kollektiv zugutekommen und da sollten wir uns nicht entmutigen lassen.
Ich werde ganz viele Links auch in die Shownotes packen, damit alle sich weiter durchklicken können. Natürlich auch deine Website, um mit dir in Kontakt zu treten, wenn man sich nochmal an dich wenden möchte. Jetzt haben wir überhaupt nicht über Mutterschaft in der Kunst gesprochen und wie Künstlerinnen auch das verarbeiten. Da sind noch ein paar echt coole Beispiele in deinem Buch drin von Künstlerinnen, die das einfach radikal dann in ihre Kunst eingebaut haben.
Total.
Und da könnten wir ja noch eine ganze Folge füllen. Oh Gott, oh Gott. Aber ich
Ja.
glaube, wir haben jetzt schon so viele gute Dinge besprochen zum Thema Mutterschaft und Kunst und Care, dass es eine wunderbare Folge zum Muttertag ist, zum Happy Fucking Mother's Day. Den wünsche ich dir natürlich auch.
Danke. Gleichfalls dir natürlich auch. Genau, lasst uns die Muster aufbrechen, in denen wir leider immer noch zu häufig irgendwie gefangen sind und einfach eine selbstbestimmtere Form der Fürsorge und des Miteinanders leben in der Kunst und in der Gesellschaft. Genau.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, Saskia. Es war ein wunderbares Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Wir wohnen im gleichen Bundesland. Und vielleicht ergibt sich mal da die Gelegenheit.
Sehr gerne. Dankeschön.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.